Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von unserem Lieblingspartner Gamesplanet. Bei Gamesplanet startet nämlich heute am Sonntag der Summer Sale und der läuft bis zum 23.08. Und es lohnt sich da eigentlich jeden Tag mal reinzuschauen, denn nach guter alter Tradition ist das bei Gamesplanet so, dass jeden Tag ein anderes Spiel oder ein paar andere Spiele im Flash Sale sind, also extra günstig. Da ist alles dabei von, ich weiß gar nicht, Doom ist glaube ich mit dabei, Age of Empires, die Definite Edition, die gibt es zum Beispiel heute. Wenn ihr heute mal reinguckt, für 4,25 Euro. Und wenn ihr dazu noch den Gutscheincode am Arsch benutzt, dann gibt es noch mal ein paar Prozent
runter. Boah, allein das Doom dabei, es ist schon mal ein ordentliches Brett. Das war eins meiner Lieblingsspiele im letzten Jahr. Ich bin immer noch nicht mit Doom Eternal durch, weil ich mich ständig daran aufhalte, irgendwelchen Zombies den Kopf abzusägen. Es sind ja keine Zombies, es sind ja Monster vom Mars oder was. Und am Ende ist es wirklich ein laufender epileptischer Anfall, das muss man mal sagen. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das dir eine solche Armee von widerlichen Viechern entgegenwirft, die du auf so eine unfassbare Menge an Möglichkeiten zersägst, zerlegst, zertrittst, Köpfe abtrennst und so. Das mache ich, um ein bisschen runterzukommen. Nach einer Folge Alliteration am Arsch, wenn ich mich ein bisschen einfinden möchte, wenn ich ein bisschen durchatmen möchte, dann feuere ich ordentlich Doom Eternal ab. Und das kriegt ihr gerade reduziert auch auf Gamesplanet und ich kann es euch nur von Herzen empfehlen.
Doom Eternal gibt's ab Montag im Flash Sale.
Das weißt du schon im Voraus, Reini. Ab Montag im Flash Sale.
Das weiß ich schon im Voraus.
Da müsst ihr zugreifen. Also ich schwöre euch, ihr werdet eine Menge Spaß daran haben.
Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Und Sie wollen uns wirklich den Strom abstellen?
Nachdem Sie alle Mahnungen ignoriert haben, bei über 600 Mark Rückstand.
Kein Aufschub?
Nein.
Wirklich?
Leg dich auf den Teppich. Ich hoffe, du weißt, was du zu tun hast.
Was ist hier für eine Nummer? Nichts Besonderes. Ich arbeite nur unsere Stromschulden ab.
Sie holt sich nur den Zahlungsausschub aus dem Pimmel. Gefickt wird auf dem Tisch. Da.
Alles klar, mit den 14 Tagen Aufschub?
Die kurze Nummer bringt höchstens 6 Tage.
In 6 Tagen kann ich das Geld nicht beschaffen.
Dann fick ich als nächstes deine Tochter. Oder was ist mit dir?
Das geht nicht, die heiratet morgen.
Ich will sie ja nicht morgen ficken, sondern jetzt.
Oh Gott, Reinhard.
Komm, das kannst du, also das ist eiskalte Logik, oder?
Ja, natürlich, ja. Also, das ist wirklich eiskalte Logik. Dann fick ich als nächstes deine Tochter. Nö, nee, das geht aber nicht, die heiratet morgen. Ja, aber jetzt. Oh Gott. Das erinnert mich an meinen Lieblings-Homer-Simpson-Gag, wo er so eine riesen Fritteuse geschenkt bekommt, mit der man einen Bullen in 30 Sekunden frittieren kann und er brüllt nur, ich will ihn aber jetzt.
meine Lieblingsszene bei den Simpsons aus der Richtung ist mit dem Schwein beim Barbecue. Das ist gut, das kann man noch essen.
Und das, genau, dass dann nachher so in so einem Fluss schwimmt. Und irgendwie
das ist ein bisschen so nass, aber sonst ist es gut, das kann man noch essen.
Ja, ich weiß genau, warum wir beide diese Gags so mochten, weil wir immer gedacht haben, ich habe als Kind auch Asterix und Obelix zur Hälfte gelesen, weil ich immer davon geträumt habe, dieses verdammte Wildschwein zu essen.
Ja, ging mir genauso. Ich wollte an dem Tisch sitzen, wo der Tisch verlängert ist und 5 Wildschweine hintereinander liegen.
Müsste man mal so eine Auswertung machen, ob das für alle fetten Kinder ihrer Kindheit galt. Ich wette, die Sportler haben davon geträumt, keine Ahnung, wer war damals bekannt, als Fußballer mit Olaf Thon oder so zu spielen. Und wir haben davon geträumt, dass wir gerne mal ein Wildschwein bei Asterix essen würden. Und das hat unsere Zukunft auf beachtliche Art und Weise zementiert, kann man sagen.
Jetzt, wo du das so sagst, fällt mir auch auf im Nachhinein, kennst du diese russischen Märchenfilme, die manchmal zu Weihnachten und so laufen?
Ja, drei Haselnüsse für Aschenbrödel und so,
meinst du? Ja, ne? Ja, genau, das gibt's auch in der Pornoabteilung. Ich meine, da gab's einen von, wie hieß der, Rübezahl oder so? Das ist ja so ein, kennst du Rübezahl? Hieß der Rübezahl?
Ich kenn Rübezahl, ja.
Da gab's so eine Verfilmung, wo der bei so einem, auch so eine russische Verfilmung, da ist der in so einem, geht der in so ein, Etablissement, also in so eine Kneipe, also in einen Gasthof und bestellt, ich glaube, ein Omelett aus 20 Eiern oder 100 Eiern oder so. Und es wird so eine riesige Pfanne gebracht und der Wirt meint so, ja, das können Sie doch gar nicht selber essen, ne? Da esse ich halt mit. Ne? Und dann ist der Wirt fast die halbe Pfanne leer und Rübezahl sitzt irgendwann nur daneben und bestraft ihn dann dafür.
Da konntest du connecten als Kind.
Ja, da konnte ich connecten. Da dachte ich mir, boah, ich will diese Pfanne auch. Das ist genau, das ist genau wie aber Kirmes, die Champignons oder so mit hier mit Knoblauchsoße. Ich will nicht diese Schälchen, ich will die Pfanne.
Ich will die Pfanne. Das ist so ein Bud Spencer-Moment. Es gibt, glaube ich, bei, ich weiß nicht mehr genau, 3, 4 Fäuste für ein Halleluja gibt es den Satz, ein Omelett. Wie viel Eier denn? 2 oder 3? Ein Dutzend. Ich komme ja aus einer Familie, aus der traditionell gerne und viel gegessen wird. Und ich hatte beispielsweise auch einfach eine Oma, die ich für immer auf einen Thron stellen werde und die immer für mich eine der tollsten Frauen meines Lebens sein wird, aber hauptverantwortlich dafür, dass ich ein fettes Kind war. Weil meine Oma war so eine richtig rheinische Köchin und da wurde halt gegessen, bis keiner mehr konnte. Also es war eigentlich jedes Mittagessen, war wie so eine Challenge, wer stirbt zuerst? Weißt du, und es war einfach unfassbar. Es wurde einfach immer, und es musste aufgegessen werden. Wenn ich aufgegessen wurde, dann war meine Oma für mehrere Tage unpässlich. Und es musste aufgegessen werden.
Das war bei meiner Oma auch. Und ich glaube, das ist so ein Generationsding, wenn man da Suppe gekocht hat. Ne? Also irgendwas, wo man eigentlich sagt, so, das ist ja was Kalorienarmes, ne? Oder auch was Gesundes, mal so eine Suppe. Wenn meine Oma eine Suppe gekocht hat, dann kam da entweder, hat man vorher Speck in der Pfanne ausgelassen, um das Fett danach in die Suppe zu kippen. Ne, während sie kocht. Ja, oder, genau. man hat direkt so eine Schwarte mit in die Suppe reingeworfen, die man mitgekocht hat.
Und die Suppe war auch dick, weil es gab nicht so eine Kate Moss klare Brühe, gab es nicht bei Oma, da konntest du problemlos eine Kettensäge in die Suppe reinhalten, das war kein Problem, da musst du das. Meine Oma hat aber aus einem sehr engen Besteck an Sachen gekocht, also es war eigentlich immer Kartoffeln, Fleisch und Gemüse, ja, aber immer lecker und aber eine stabile Ansage. Und dann wurde halt ein Teller gebracht, der müsste von zwei Leuten reingetragen werden, so ein Teller. Und wenn der kurz vor alle war, ging sie in die Küche und sagte, ich hab da noch was, und dann kam einfach das Gleiche nochmal. Und du saßt da und dachtest, ich sterbe gleich, ich kann nicht mehr atmen.
An den Jungen muss so, ja was dran, der muss ja an die Front.
In meinem Fall war es Soldier of Fortune, aber das wusste meine Oma nicht. Ich fand das, das war sehr schön, das war sehr heimisch und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Bei dir gab es das ja auch als Dessert. Danach eine Paradiescreme mit Mandarinchen.
Oder Schokoplättchen.
Oder Schokoplättchen. Das war, aber ich, bei mir war das so. Diese Abfolgen, die ich hatte, wenn ich bei meinen Großeltern war, das war so der. Man weiß das nicht zu schätzen, wenn man ein Kind ist, aber das war einfach total schön. Also es war immer, morgens bin ich beim, das klingt jetzt ein bisschen creepy, ich bin bei meinen Großeltern so um 6 Uhr morgens ins Bett gekrochen, da war ich ein kleiner Junge, 3, 4 Jahre alt, und dann hat mein Opa mir von seinen Reisen um die ganze Welt erzählt, ne, wie er in Papua-Neuguinea war und in China und so, weil mein Opa ja schon an Orten gewesen ist zu einer Zeit, wo das völlig unüblich war, ne? Also wo man wirklich Urlaub an der Nordsee gemacht hat.
Ja, mit so einem Hotel kommt man halt rum, ne?
Genau. Mein Opa war internationaler Waffenhändler, das habe ich dann irgendwann erst gecheckt, dass er da immer mit der AK-47 vorgefahren ist. Nee, er war ein bisschen bieder für einen Waffenhändler, aber jedenfalls hat er mir dann wirklich so erzählt, wie er dann im Dschungel von Papua-Neuguinea eine Vogelspinne gesehen hat und so. Und als kleiner Junge ist das dann einfach toll. Meine Oma ist dann schon mal runtergegangen und hat Frühstück gemacht. Und dieses Frühstück wurde in der Küche eingenommen, nicht im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer für Mittag und Abendessen, wobei es natürlich warmes Mittag und Abendessen gab. Und dann gab es in der Küche, das war ein ganz kleines, bescheidenes Haus, das meine Großeltern hatten, gab es so eine Arbeitsplatte, die gleichzeitig auch der Tresen zum Essen war. Und dann war mein kleiner Hocker da, daneben der Hocker, der ungefähr ein Drittel höher war von meiner Omi, und der Hocker von meinem Opa, der noch ein Drittel höher war. Und dann saßen wir wirklich wie die Daltons nebeneinander. Jeder kriegte sein Frühstück hingestellt. Und ich habe natürlich stolz immer das gegessen, was mein Opa gegessen hat. Also es gab immer ein selbstgemachtes Müsli mit einem Löffel Apfelessig vorher. Und ich glaube, ein Schnapsglas voll mit einem Öl. Und das ist auch schon sehr unüblich. Mein Opa war so Gesundheitsfanatiker und der festen Überzeugung, dass die Inhaltsstoffe da drin wären sehr wichtig. Und dann gab es noch eine Nikotin im Öl, ja, ja. Mm. Und gab es auch für die Verdauung oder so. Und drei Backpflaumen, was für guten Stuhlgang sorgte. Und eine Nikotinsäurentablette, die hat er aber alleine genommen.
Das hast du mal von erzählt.
Irgendwie aus seinem Chemie, wer war Chemiker, hatte irgendwie so eine Korrespondenz mit so einem Amerikaner, der irgendwie durchgesetzt hat, dass Nikotinsäure wäre unglaublich gesund. Das weiß ich noch und fand ich immer so beeindruckend, weil ich wusste ja nur wohl von also Nikotin, dass das nicht gut sein kann, aber hat funktioniert. Und dann habe ich mit meinem Opa einen Ausflug gemacht in den Zoo oder so und mittags kam ich wieder und dann gab es Mittagessen. Und das war dann so dieses Massaker-Mittagessen. Und das sind so ganz, ich finde so, man hat ja so ein paar kleine Erinnerungen im Schatzkästchen seines Herzens, die man immer aufbewahrt. Also ich könnte blind durch das Haus meiner Großeltern laufen mit verbundenen Augen und ich könnte dir jede einzelne Sache, die da hängt, jede einzelne von der Fichtenholzdecke jedes einzelne Astloch sagen, könnte jedes einzelne Buch benennen, das da gestanden hat. Das ist total irre, dass man solche Dinge so in sich aufbewahrt, ne?
Ja, mir ging das ähnlich. Ich war mit meinem Bruder, also mit einem meiner Brüder, ich habe ja vier Geschwister, mit einem meiner Brüder jeden Sonntag nach der Kirche. Das hört sich so komisch an, wenn ich das heute sage. Jeden Sonntag nach der Kirche bin ich mit meinem Bruder immer meine Tanten besuchen gegangen, die halt in der Nähe gewohnt haben von meinen Eltern. Und bei einer Tante davon, die wohnte mit, also eigentlich, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, die Schwestern meiner Oma, das ist ja nicht wirklich Tante, das ist irgendwie Urtante, Tante, Tante, Großtante,
Großtante,
Großtante, Großtante, die hat bei meiner Oma im gleichen Haus gewohnt und die haben wir dann immer sonntags besucht und dieser Generation, ne, so kurz nach dem Krieg, fehlte, glaube ich, jegliches Gespür für gesunde Ernährung. Also man hat halt...
Ja, aber die sind alle alt geworden.
Ja, ich weiß. Ja, die haben aber auch in ihren jungen Jahren nicht viel zu essen gehabt. Da hat man zwangsläufig nicht zu viel gefressen. Also da kam dann irgendwann so mit Mitte 30, 40 kam das Wirtschaftswunder und der fette Braten auf den Tisch. Aber was so wirklich gesunde Ernährung angeht, vielleicht war es auch nur in meiner Familie, denen fehlte das, glaube ich, komplett. Da war es auch vollkommen normal, dass der Junge oder die Jungs dann sich am Sonntag mal eine Tüte Chips geteilt haben und dazu eine Cola getrunken.
Mein Opa hatte auch immer eine Dose Cola und belgische Schokolade dabei, wenn er mich am Bahnhof abgeholt hat. Ich bin immer mit dem Zug dahin gefahren, zum Leverkusen Hauptbahnhof, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und mein Opa, also war immer eine Stunde vorher schon da und saß an diesem Bahnhof mit dieser Tafel Schokolade und dieser Dose Cola, damit er mich bloß nicht verpasst.
Ganz ehrlich?
Und das natürlich in den Zug zu verpassen, ist echt schwer. Weil ich meine, der fährt halt zu einer bestimmten Zeit ein. So. Weißt du, wenn du eine Stunde vorher da bist, kommt er ja nicht früher.
Wenn jedes Mal, wenn du das erzählst, irgendwas in die Richtung, habe ich mehr die Vermutung, dass dein Opa wirklich irgendwie ein Drogenbaron oder so war. Weil erstens, ne, so wo der überall war, so Papua-Neuguinea und so, ne, so rumgeflogen, dann hat er immer eine, Anführungszeichen, Nikotintablette nach dem Essen genommen, also Nikotinsäure-Tablette. Hat er die manchmal auch geschnupft? Also ich finde
es nur so eine Frage. Also das war, an besonderen Frühstückstagen haben wir das geschnifft, ja.
Dann war er eine Stunde vorher am Bahnhof, um auf dich zu warten.
Rani, könntest du bitte aufhören, die besonders schönen Dinge meiner Kindheit umzudeuten, dass mein Opa Pablo Escobar der Zweite war, ja. Der Pablo Escobar von Leverkusen, Steinbüchel. So, nee, das war es nicht. Also es war wirklich, mein Opa war ja Verächter jeglicher Art von Drogen, also komplett und auch Rauchen war für ihn das Allerschlimmste. Also war nur einmal betrunken in seinem Leben, das hat er mir auch immer erzählt, auf der Pelikaninsel in Kroatien hat ihn ein sympathischer Wandersmann abgefüllt.
Das klingt schon wieder nach Drogendealer. Auf der Pelikaninsel. Ja, ja, auf der Pelikaninsel.
Richtig Remford, verdammt nochmal. Weil jedenfalls gab es dort Slibowitz und da habe ich damals gefragt, wie schmeckt denn ein Slibowitz? Und als ich das nächste Mal zu Besuch war, hat er einen gekauft und hat mir dann so auf so einem Esslöffel so einen Tropfen Slibowitz gegeben, damit ich mir vorstellen kann, was für ein schreckliches Zeug das ist. Und dann habe ich das getrunken und fand das total lecker. Und er so, nein, das war so gar nicht gemeint.
Alkohol ist ja auch sowas, was man als Kind, oder auch Bier, was man als Kind super ekelhaft findet eigentlich, oder?
Bier, mega eklig.
Bier. Also man muss sich da daran gewöhnen, das zu mögen. Beziehungsweise, ich glaube, die Geschmacksnerven ändern sich auch mit dem Alter, dass man halt dann... Also
wie Kaffee
es,
halt, ne?
Ja, genau. Es ist ja so, dass man mit dem Alter irgendwann auch bittere Speisen gerne mag oder mehr mag als Kind. Als Kind will man ja nur Zucker, Zucker, Zucker. Und irgendwann kommt man ja manchmal auch in ein Alter, wo man sagt, nee, das ist mir zu süß. Das gibt's als Kind ja nicht. Zu süß.
Nee, zu süß gibt's nicht. Erst wenn du, ich weiß noch, als ich mal nach Russland fuhr als Teenager und dann gab's russische Pralinen und meine Fresse war das süß, ne? Das war so wirklich Zucker gefüllt mit Zucker, wo man nochmal karamellisierten Zucker reingegossen hat. Und das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich gespürt habe, das ist mir zu süß. Und heute ist es öfter so. Und Bier weiß ich auch noch, dass ich das auch am Anfang, ich weiß nicht mehr genau, wann ich mein erstes Bier getrunken habe. Ich denke mal, das war so 7. Klasse oder so. Wo man dann mit Freunden sich irgendwo trifft und dann hat einer eine Dose dabei, ja, ne, und man teilt sich die und so.
Und ist
diese geilen
betrunken.
Erfahrungen. Und ist unglaublich, genau, oh, ich spür's schon. Oh ja. Gott, mein ja. Kopf. Das ist, ich, welcher Film war das letztens? Ich habe letztens einen Film gesehen auf Netflix, der war auch, ach, scheiße, der ging um Teenies, ich muss mal nachschauen, die auch so 12, 13 waren, amerikanische Teenies, und der war erstaunlich nett, der Film.
War das
also
eine
nett
Serie
im Sinne
oder ein
von,
Film?
Nee, es war ein Film. Ich muss mal nachschauen, bei meiner Netflix oder Amazon Prime, nee, Netflix war es. Normalerweise gucke ich ungern so Teenie-Komödien oder sowas. Und der ging halt auch um drei Jungs. Ein dicker Schwarzer, einer, der singen konnte. Mann, wie hieß es? Warte mal, muss ich einmal kurz nachschauen. Das lässt mir sonst keine Ruhe.
Das war nicht Superbad, oder?
Nee, das sind deutlich jüngere Jungs. Und die teilen sich dann auch im Wald immer eine Dose Bier. Und dann ist der Held, der es geschafft hat, mehr Stücke zu nehmen. So. Und das ist wirklich relativ nah an der Realität dran. Also es war wirklich damals so, dass wir alle da standen und ich bin schon total betrunken und so. Und das war natürlich irgendwie süß. Ne?
Und irgendwann ist man dann bei hartem, in Anführungszeichen hartem Alkohol angekommen und kotzt sich die Seele aus dem Leib, weil man damit überhaupt nicht umgehen kann. Aber ist
nee,
ja...
Weil du ja auch nicht abschätzen kannst, habe ich dir ja mal erzählt, dass ich irgendwie für 50 Euro mit 50 Mark damals, hat mir ein Schulkollege geboten, der ein Arschloch war. Wir standen zusammen im Revierpark Nienhausen und dann gab es so eine 3-Liter Flasche Lambrusco.
Oh.
Und er hat gesagt, wenn du die äxt, kriegst du 50 Mark. Und das ist einer der Punkte im Leben, wo man so begreift, dass man halt einfach noch nicht bereit ist, wie soll man sagen, also dass man einfach noch nicht bereit ist, ne, für die Welt so. Und dann habe ich die halt versucht zu ächzen. Ich werde dieses Gefühl nie vergessen, weil das wirklich so halb warm in meinen Magen ronnen im Sommer. Und am Anfang schmeckt Lambrusco ja auch ganz lecker, weil halt süß und süffig und mega billiges Zeug. Und ich habe es wohl geschafft, das Ding zu ächzen. Ich erinnere mich aber die letzten 1,5 Liter nicht mehr, weil
ja,
das ist mein einziger
Komplett richtig wahrscheinlich nicht, weil 3 Liter, also du kannst nicht mal 3 Liter Wasser ächzen, da kotzt du von.
Ja, also wahrscheinlich habe ich es nicht komplett geschafft, aber die, also auf jeden Fall ist das einer meiner wenigen Filmrisse meines Lebens, wo ich wirklich nichts weiß. Und wo mich dann auch Leute nachher ins Krankenhaus getragen haben und so, weil es wirklich krass war. Also ich habe mich wohl nackt ausgezogen und bin durch den Revierpark gerannt und irgendwie, ne, dann die anderen waren ja auch betrunken und haben dann auch Späße gemacht, so im Sinne von, ey, der Jogger da hinten, der hat deine Klamotten, und dann bin ich dann nackt hinterhergelaufen und so. Und das war halt total, also absoluter Abschuss. Eben, ach, was heißt das, erniedrigend? Ich bin in der Showbranche, das war eher einer der Höhepunkte meines Lebens. Aber nee, es war schon, es natürlich ist es im Rückblick erniedrigend. Und war gut, das mal, oder war okay, das mal gemacht zu haben, aber die Erfahrung möchte ich meinen Kindern, wenn ich mal welche hätte, ersparen. Also.
Wirst du aber nicht können, also wird niemand von uns können, weil das sind Erfahrungen, die jeder irgendwie selber machen muss. Also Erfahrungen mit dummen Sachen muss jeder selber machen, Erfahrungen mit Drogen, sei es jetzt Alkohol, Cannabis oder sonstiges, muss jeder, glaube ich, in seiner Jugend selber machen. Man kann, glaube ich, als Eltern nur aufpassen oder versuchen aufzupassen und vor allem aufklären, also sinnvoll den Kindern Informationen mitgeben, dass sie das halt in einer mündigen Situation machen und wissen, worauf sie sich dort einlassen. Ja? Also das.
Ja, aber das ist, selbst das ist natürlich Quatsch, ne? Also eine mündige Situation. Also
nein,
wenn du dir 3 Liter Dings reinflex, ist nichts mehr mündig. So, das ist einfach dann Abschuss.
Aber
und das ist ja auch das, was man will in dem Alter. Also ich weiß auch noch, als wir unsere erste Bon geraucht haben oder unseren ersten Joint, da ging es halt auch um Abschuss. Ne? Also wie hieß das nochmal? Kopfschuss, glaube ich, war das.
Ja,
einer hat das so halt in den Mund gehalten und dann musste man es im Mund nehmen, irgendwie den Rauch und dann so, Papa kommt, musste man irgendwie sagen. Das weiß ich noch, dass er sagte, sag mal,
der klassische Raucheranfang.
Und ich weiß noch, dass ich mir Seele aus dem Leib gehustet habe und erstmal nichts passierte und ich dann 10 Minuten später halt komplett high war, weil ich in meine völlig unvorbereiteten Lungen einfach dieses Zeug reingepumpt habe.
Ja, oder hier,
und das war schon krass.
Versuch mal so lange in der Lunge zu lassen, wie geht. Auch das sehr fies, auch sehr, sehr fies.
Ja, ich bin ja nie, also ich war ja nie Raucher und dementsprechend war sowas für mich dann ungleich auch noch schwieriger. So, ne? Also wenn du geraucht hast, dann konntest du es ja besser. Aber so diese Erfahrung, da hast du recht, die muss man machen in seiner Jugend, in unterschiedlicher Härte. Man darf das aber jetzt, also bevor wir hier Vorwürfe bekommen, und da würde ich jetzt auch wirklich vorsichtig sein, ich kenne wirklich Leute, die hängen geblieben sind aus meiner Schulzeit.
Ja, deshalb sage ich ja, also irgendwie halbwegs informiert, ne, dass es okay ist, mal hier und da bei einer Feier einen über den Durst zu trinken, dass es mal okay ist, sich eine Bon zu basteln und meinetwegen auch ein paar Mal irgendwie sich damit abzuschießen oder so. Aber dass es halt Grenzen gibt und man vorsichtig sein muss, ne, dass zum Beispiel du bei dem Gras, das du rauchst, halbwegs sicher sein solltest, wo das herkommt oder was da drin ist. Ne? Dass sie irgendwie.
Willst du dann mit 15, wenn in so einer Gruppe von so Halbfremden geht, dann
schwierig. Ist halt schwierig, aber dass du zum Beispiel weißt, dass du, wenn du irgendwie 15 bist, okay, es ist weißes Pulver und ich soll es mir durch die Nase ziehen, das sollte ich vielleicht lieber nicht machen. Ne? Also, oder so eine Pille schlucken ist auch, weiß ich nicht, wobei heutzutage ist es auch. Also, ja, du kannst mit allem weghauen.
Ja, nee, aber ich glaube, dass chemische Drogen bei Kids auf jeden Fall, also jetzt etwas älteren, so 15-, 16-Jährigen, richtig großes Problem sind. Ne? Und habe ich die schon empfohlen? Ja, ne? How to Sell Drugs Online Fast.
Ja, da habe ich mehr von geredet. Hast du die aktuelle Staffel auch gesehen?
Ja, das meinte ich ja. Also die würde ich jetzt nochmal empfehlen, weil ich schreibe ja selten Lobeshymnen, aber ich habe eine Lobeshymne auf den Hauptdarsteller geschrieben bei Instagram und so. Und der hat auch sehr nett geantwortet, muss ich sagen, Maximilian Mund. Und einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Serie. Also wirklich, wenn man mal deutsches Serienniveau geht, ist es absolute Weltklasse, was die da geschaffen haben. Vom Pace her, von der Geschwindigkeit her, von der Erzählung her, von der Leistung der Darsteller her. Ich finde schon, dass das wirklich auch in der dritten Staffel so Heisenberg-Anklänge hat, weil man die ganze Zeit changiert dazwischen. Einer der Hauptgründe, warum Breaking Bad so ein Meisterwerk geworden ist, war ja, weil man nie wusste, kann man mit Walter wirklich sympathisieren. Und man sympathisierte mit ihm die ganze Zeit, obwohl er eigentlich ein fürchterlich schlechter Mensch war, der immer schlimmere Dinge getan hat. Und den gleichen Effekt haben sie bei Moritz Zimmermann auch hingekriegt. Natürlich kann man es jetzt nicht komplett vergleichen, weil Breaking Bad dann doch nochmal eine Stufe drüber steht. Aber dieses...
Und How to Sell Drugs ist ein bisschen komödiantischer, ne? Also ein bisschen witziger und so. Aber trotzdem super gut gemacht.
Finde ich wirklich auf jeden Fall eine Serie, die man sich angeguckt haben sollte. Und was die Bild- und Tonfabrik da geschaffen hat, ist einfach Weltklasse. Also ich habe jetzt die dritte Staffel ich habe die an einem Abend weggebinged, weil das ja auch so schön kurze Folgen sind, so 20, 25 Minuten. Und einfach die Art der Erzählung ist einfach sehr, sehr gut. Ne? Es ist irgendwie, es ist immer Druck drauf. Die Handlungen der Charaktere sind nachvollziehbar und fällt mir ehrlich gesagt kaum was ein. Und dann habe ich das auch bei Twitter geschrieben. Dann schrieben Leute direkt, ja, natürlich müssen wir jetzt alle den Amis nacheifern. Ja, natürlich müssen wir am Ende den Amis nacheifern, weil wenn man ehrlich ist, wenn die irgendwas können, dann ist es Film und Fernsehen. Also das wäre totaler Quatsch, so zu tun, als wäre es nicht okay, sich daran zu orientieren. Weil wenn Amerika irgendwas hervorgebracht hat, dann eine sehr erfolgreiche Filmindustrie, die immer noch weit über allem anderen auf der Welt steht. Das muss man leider sagen, von der Qualität der Produktion her.
Man kann natürlich auch sagen, man möchte dem nicht nacheifern, sondern was Eigenes machen, ne? Also irgendwie eine eigene Idee, einen eigenen Stil und so weiter. Kann man auch machen, wenn der denn gut ist, ne? Aber das, was so das deutsche Film und Fernsehen hervorbringt, ist halt so 99% Scheiße. Es ist einfach Kacke, ne? Also, wenn man den Tatort so als Ikone vor sich herträgt, wenn das das Beste ist, was das deutsche Fernsehen oder der deutsche Film zu bieten hat, dann ist das traurig.
Oh, Reini, ich will mir über den Tatort gar nicht ranten, weil man da so viele...
es gibt verschiedene. Also ich habe auch gelingt,
nee,
ich kenne den Tatort. Boah,
nee, ich habe zwei gesehen, Reini, in meinem ganzen Leben. Und zwar im letzten Jahr mit meiner Schwiegermutter. Und ich habe jedes Mal da gesessen und gedacht, in Gottes Namen, schieß mir ins Gesicht. Ist das schrecklich, ey. Ist das Laienschauspiel? Ist das öde? Ich weiß jetzt, wer der Mörder ist. Also bei dem einen im Saarland, den ich gesehen habe, da kam halt am Anfang ein super bekannter deutscher Schauspieler vor. In einer Nebenrolle.
Ja, okay.
Und dann denkst du so, ey, wenn ihr Kai Wiesinger dafür bekommen habt, oder ich weiß nicht mehr genau, wer es war, dann wird er der Mörder sein, wenn er jetzt seit einer halben Stunde nicht mehr aufgetaucht ist, weil der kommt nicht mal eben für 3 Minuten ans Set, um einen Satz zu sagen. Und natürlich war er der Mörder am Ende, natürlich. Und er hat es auch gut gespielt, aber der Rest war so, fuck my life, ey, meine Güte, ey. Also.
Das ist ja das, was ich meinte. Es gibt bei, also der Tatort kommt ja super, super oft und dann gibt es hier und da mal eine Perle dabei, die man sich angucken kann, die dann gut ist. Aber das halt, hat halt auch Seltenheitswert. Und das, was sonst so an deutschen Filmproduktionen kommt, häufig ist das so, wenn ich irgendwie einen deutschen Film sehe und nur sehe so, im Vorspann, ist eine deutsche Produktion, dann sind meine Erwartungen schon direkt super weit unten, was bei How to Sell Drugs Online Fast komplett anders war, also das war halt super gut im Vergleich zu dem ganzen Mist, den wir sonst produzieren und alles, was man sich sonst so anguckt, ne, an deutschen Produktionen, vielleicht ist mein Blick auch verzerrt, sind irgendwelche schlechten Romantikkomödien.
Das ist natürlich, ist dein Blick dahingehend verzerrt, weil du jetzt vom kommerziellen deutschen Kino sprichst. Und das ist auch, also ich habe einen Freund, Christoph, der beim Film arbeitet und der jedes Jahr in der Jury des Deutschen Filmpreises sitzt. Also das ist, Jury klingt jetzt so übertrieben. Das ist halt, das wird an ganz viele Filmschaffende wird die Auswahl der Filme verschickt, ein bisschen wie beim Oscar auch, an Kameraleute, an Tonleute, an Schauspieler. Ne? Da wird halt so eine Auswahl von 30, 40 Filmen verschickt, die müssen die sich angucken und bewerten. Und da landet natürlich keine Til Schweiger-Komödie, sondern da landen teilweise richtig tolle Filme. Barbara zum Beispiel, vor ein paar Jahren hat man einen deutschen Filmpreis gewonnen. Und dann, da ging, das war ein Film über die Wände, beziehungsweise über die Mauer und so. Und dann guckst du halt, wie viele Leute haben den gesehen? Ja, 50.000.
Ja, aber
wie viele haben kein Ohrhasen gesehen? 11 Millionen. Ja,
aber
gut.
Das ist auch so ein bisschen ein Problem an ernsthaften deutschen Filmen. Wenn du einen ernsthaften deutschen Film hast, der nicht so eine Romantik-Scheiß-Komödie ist, wie irgendwie kein Ohrhasen oder sonst was, ne, dann geht es immer, und zwar wirklich immer, entweder um die Wende, also um die DDR in irgendeiner Form oder um Hitler. Eins von beiden. Ich kenne keine Inhalte von deutschen Filmen.
Ich hätte dir jetzt gerne widersprochen und dafür zum Beispiel das Leben der anderen angeboten, wobei der leider auch um die Wende geht. Ja, das ist, aber am Ende muss man natürlich auch sagen, verwalten Filme, also wenn sie jetzt nicht in die Fiktion gehen, immer die Geschichte ihres Landes. Ne? Und wir haben nun mal jedes Land hat eine präsente Geschichte, ob es jetzt Kolumbien oder Deutschland oder sonst was ist. Aber natürlich haben wir diese beiden großen Einschnitte in der deutschen Geschichte. Und dass man die immer und immer wieder variiert und verarbeitet, sei es jetzt lustig wie bei Goodbye Lenin oder der Untergang oder so über Hitler, das ist ja irgendwie klar. Aber es gibt durchaus, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, auch großes deutsches Kino, das damit dann nichts zu tun hat. Also ich habe ja mal den Todmacher angeführt mit George, den ich immer noch für einen begnadeten deutschen Schauspieler halte und sehr schade finde, dass ich den nie kennenlernen werde. Der um Fritz Hamann geht, ein Mörder der 20er Jahre, der gehängt worden ist, und das ist halt ein Kammerspiel, da unterhalten sich zwei einfach, also der Gerichtsgutachter oder Therapeut in dem Fall und George in der Rolle des Fritz Hamann, sogar wortwörtlich nachgesprochen, also die echten Protokolle, die damals verschafft, also es wurde ja mitgeschrieben, es gab keine Tonbandaufnahme, soweit ich weiß, und diese Protokolle haben sie komplett verfilmt und das ist, also nicht komplett, sondern sie haben halt 90 Minuten davon verfilmt. Und das ist einfach großes Schauspiel, wenn du jemandem dabei zuschaust, wie er diese Rolle des Fritz Hamann so inkarniert. Das ist einfach Wahnsinn. Ne? Aber ja, du hast recht, dass der große, erfolgreiche deutsche Film, wenn es mal keine Romantikkomödie ist, geht entweder um Hitler oder halt um die Wende. Ist einfach so.
Also es gibt wahrscheinlich auch eine Menge gute Filme aus irgendwie, ne, aus Deutschland, aus deutscher Produktion und so, die einem vielleicht nicht so präsent sind, weil die halt nicht so sehr in den Medien vielleicht stattfinden, die wir täglich konsumieren. Was mir auffällt, ist, dass es da einfach so unglaublich viel Scheiße gibt. Also unglaublich viele schlimme Sachen. Und ich weiß ja zumindest ansatzweise, was es kostet, sowas zu produzieren. Warum, wer gibt dafür Geld? Warum wird sowas produziert?
Das kann ich dir wirklich gut sagen. Also das liegt natürlich daran, es gibt deutsche Filmförderung, ne? Und da musst du einen Antrag einreichen, wenn du Geld haben möchtest sonst? Vom Staat. Natürlich, ja, aber du denkst jetzt, okay, also ich war ja mal an der Drehbuchschule für ein Jahr und ich weiß noch, dass eine der ersten Sachen, die wir gelernt haben, da kam ein völlig entnervter Filmemacher rein, der uns von seiner Arbeit so ein bisschen berichtete und er sagte, was ich euch jetzt schon mal sagen möchte, egal wohin ihr eines Tages geht im deutschen Film, wenn es irgendwas gibt, was euch richtig hart abfacken wird, dann ist es die deutsche Filmförderung, weil die wollen, also du musst dir vorstellen, du musst so eine Art Geschäftspapier oder wie nennt man das, wenn man eine Firma gründet, wo man so eine Art, man schreibt ja einen Businessplan, wenn man so will. Du schreibst einen Businessplan für deinen Film, worum es geht, bla bla bla, wie die Kosten entstehen, sonst was. Und du gibst ihn, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber du gibst ihn nicht einmal ab, sondern du gibst ihn in 18-facher Ausfertigung ab. Also du musst da mit so zwei Umzugskartons mit Leitsordnern anreisen, weil die nicht bereit sind, sich das selbst zu vervielfältigen und zur damaligen Zeit zumindest, man es auch nicht digital einreichen musste oder konnte. Und allein der Aufwand, den das bedeutet, diese Filmförderung zu bekommen, der war schon so abartig und so abstrus und dann war es halt immer auf Messerschneide, ob du auch irgendwas kriegst und am Ende haben sie dann halt immer Sachen gefördert, die naja, also oder häufig Sachen gefördert, wo es schade drum war und wo du gedacht hast, das hätte auch in richtig gute Filme fließen können. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, auch ein Keinohrhasen ist nun mal ein finanzieller Mega-Erfolg.
So, ja, das stimmt.
Auch wenn das aus unserer Sicht jetzt kein deutsches Meisterwerk ist.
Das stimmt.
Reini?
Ja.
Ich muss einmal kurz auf Toilette.
2000 Jahre später. 6,5 Stunden später. Zweiter Tag. Dritter Tag. Vierter Tag. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später.
Wo waren wir eigentlich, Reini?
Ich weiß nicht, wo wir waren, bevor du kacken gegangen bist. Aber du hast gesagt, du hast auf dem Klo.
Menschliche Bedürfnisse.
Selbst du. Du hast gesagt, du hast den Film rausgefunden, den du empfohlen wolltest, während du auf dem Klo gesessen hast.
Ja, ich habe mich vertan mit Netflix. Das ist ein Amazon Prime, gratis abrufbarer Film, der heißt Good Boys, nichts für kleine Jungs. Good Boys. Und ist wirklich wie Superbad für 12-Jährige. Also schon irgendwie lustig, ist jetzt kein Meisterwerk, aber einer der Filme, die mich überrascht haben, habe ich eher so durch Zufall geguckt und ich musste an manchen Stellen doch schon sehr deutlich lachen.
Da habe ich mal einen Trailer von gesehen.
Ist wirklich okay, also kann man sich wirklich angucken. Es geht um drei Jungs, die irgendwie in normalen Verhältnissen, ich glaube Richtung so Los Angeles, Orange County leben und die genau diese, zwar auf amerikanisch übersetzt, aber Dinge durchmachen, die wir als Kid auch gemacht haben. Ne? Also mit den coolen Kids feiern wollen, Alkohol trinken das erste Mal und so. Natürlich schon in dieser amerikanischen Ästhetik, die nie einer glaubt. Das ist ja sowieso so ein Ami-Ding, wo ich jedes Mal da sitze und denke so, Reini, kannst du dich noch an die Feiern erinnern, als du 15, 16 warst, wenn du mal zu einer eingeladen warst? Weil bei mir war das auch eine Besonderheit.
ich kann mich noch an die Feiern erinnern. Ich glaube aber, dass wenn ich jetzt als Erwachsener daneben stehen würde, sähe das ganz anders aus. Also anders, als ich es in Erinnerung habe. Es waren selbst bei uns zumindest noch die typischen Feiern von irgendjemandem aus der Klasse oder Stufe, der im Partykeller der Eltern ne? Ich weiß nicht, ob die Jugend von heute das noch kennt, den Partykeller.
Der
klassische Partykeller war ein dunkler Raum, meist ohne Fenster, mit Holzpaneelen und maritimer Dekoration. Immer. Partykeller hatten immer maritime Dekoration. Also irgendwie ein Steuerrad an der Wand, Netze, eine Zapfanlage.
Eine Sache gab es auch über Reini, die sehr, natürlich, eine Zapfanlage und auch, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ist egal. Partykeller hält auch über zwei Folgen. Was immer sehr wichtig war, es musste aufgestellte Pokale von absurden Sportveranstaltungen der Eltern geben. Es stand dort immer so, vierter Platz im Tischtennis auf Usedom. Und man dachte so, warum steht das da? Und dann war aber auch klar, also der Gastgeber hat vorher schon klar gemacht, ihr könnt ja alles machen, ne? Ihr habt von mir aus Sex auf dem Tresen, aber fasst nicht die Pokale meines Vaters an. Dafür lebt er. Und dann gab es immer, wie du sagtest, es war immer Keller.
Die teure Anlage. Die teure Anlage,
genau. Da stand da so eine utschige Stereoanlage, die, oder wenn Vater es richtig hochgefahren hat, dann gab es links und rechts aufgehängte Boxen im Partykeller. Die Holzdecke musste sein, es konnte nicht anders sein, es musste eine Holzdecke sein, der Tresen, und es war, also allein, dass man Bier anschließen konnte, war halt schon so.
Ein Tresen. Also,
es musste natürlich rein im Partykeller ohne Tresen, wirklich, jetzt mal ehrlich. Und es hatte so eine Mystik irgendwie, weil du hattest eigentlich immer nur 2-3 Leute in deinem Freundeskreis, deren Eltern entweder wohlhabend oder assi genug waren, einen Partykeller zu haben. Es gab wirklich nur diese Möglichkeit des Partykellers. Und ich weiß noch, dass ich einmal betrunken bei Judith aus meiner Klasse, hat irgendeiner gesagt, du traust dich doch eh nicht hier durch die, da ging die Tür irgendwie nicht auf, du traust dich doch nicht, die Tür von innen aufzumachen. Dann habe ich einfach mit meiner Hand betrunken die Glasscheibe eingeschlagen. Und am nächsten Tag stand Judith sehr angekackte Eltern bei meinen Eltern auf der Matte. Und ich habe mich echt so in meinem Zimmer versteckt, weil ich schon an den Schnittwunden an meiner Hand erkennen konnte, was da wohl passiert war. Aber der Partykeller war wirklich ein Ort von einer gewissen Mystik.
Ja.
Und natürlich hat das aus heutiger Sicht als 37-Jähriger, der irgendwie in Clubs gehen kann, wann immer er möchte, eine unfassbare Useligkeit. Ich würde mich ja nie bei meinem Kumpel Gaga, das war einer derer, die einen Partykeller hatten, nochmal in diesen, vielleicht würde ich das heute nochmal tun, aber damals war das echt so. Der war mein direkter Nachbar und ein enger Freund von mir damals, und wenn da keine Party stattfindet, am Wochenende traf man sich im Partykeller, haben wir uns auch manchmal so nur da getroffen, haben Type O Negative gehört und aus der Zapfanlage Bier getrunken. Und es ist schon so eine, ist auch so in meinem Schatzkästchen meines Herzens, wie Oktober Rust von Type O läuft und wir dazu einfach Zapfbier trinken, was zu der damaligen, was man auch nicht unterschätzen darf, weil man denkt immer so, die Exklusivitäten, die man heute hat, wären ja die Exklusivitäten, die man früher hatte. Nein, mit 15 hast du gar keinen Zugang zu gezapftem Bier, weil wo willst du das denn kriegen? Ja, also stimmt, du gehst ja nicht in die Kneipe mit 14, 15. Das heißt, ein gezapftes Bier war was Besonderes. Das hatte eine gewisse, auch eine Mystik. Und ich weiß noch, wie wir einmal, es gab in meiner Heimatstadt Rotthausen natürlich so ein paar Säuferkneipen. Da ist man aber nicht reingegangen als Teenager, weil das ging dann irgendwie nicht. Und dann sind wir in so ein Billardcafé gegangen und haben dort Bier bestellt.
Ja, stimmt. Boah, wir sind als Jugendliche auch Billardspielen gegangen. Oh, kennst du noch in Essen, also du bist ja auch in Gelsenkirchen groß geworden, in
beim
Essen
Turok, das Café Nord?
Ja, das Café Nord, da haben wir schon mal drüber gesprochen, wo man oben Billard spielen konnte, aber auch das Snookers.
Boah, kennst ich glaube, ich war nur einmal im Snookers. Ich war nur einmal
aber du kennst
im Snookers.
Es, ne? Also jeder, der in Essen mal im Kino war, im Cinemax, kennt das Snookers, weil vor jedem Film lief die Werbung für Snookers. Das halt zwei.
Oh Gott, die Werbung war das. Ja, natürlich, genau. Mit dem Typ beim Daten.
Ja, genau.
Und Ulrich und war am Daten und diese Werbung war so unangenehm creepy scheiße, ey.
Ja, die war komm, auch leicht rassistisch, Snookers. Weil du hast irgendwie diesen Sprecher aus dem Off, dieses schlechte, also das Snookers war wirklich, also unglaublich, das war im Keller von irgendwas, also irgendwie so Industriegebiet, und du bist runtergegangen, im Keller war dann das Snookers, da standen irgendwie 10 Billardtische und 20 Snookertische, also Snookertische sind so ein bisschen größer als Billard und man hat so rote Kugeln, was weiß ich, konnte eh niemand spielen, ne? Wir sind immer zum Billardspielen und Saufen hingegangen, man ist in den Keller gegangen und hat dann da gespielt, und die Decke war so niedrig, dass die Querbalken mit so schwarz-gelb Klebeband abgeklebt war, damit man sich nicht den Kopf stößt. Also so ein ganz schlimmer Laden, in dem man dann auch Dart spielen konnte. Ne? Dart ist ja auch so eine Sportart,
Reini,
so eine Kneipensportart.
Halt dich fest, ich musste es kurz feststellen, das Snookers hat überlebt, Reini.
Ernsthaft, das gibt's noch?
Das Snookers gibt es noch. Und ich würde sagen, wenn es jemals einen Ausflugspunkt für Basti und Reini gab, dann das Snookers. Existiert noch.
Oh, warte mal, aber die Bilder sehen nicht so aus, wie ich das in Erinnerung habe.
Dann sind die umgezogen, obwohl es sieht, also wenn man ehrlich ist, sieht diese Bar und diese Trostlosigkeit der roten, abwaschbaren Plastiktische, das ist nicht das Snookers, in dem ich war, aber ich würde sagen, sie haben es fortgeführt.
Ich wollte sagen, das
4,4 Sterne nebenbei.
Das
bei
sind aber
Google.
Fenster. Man kann nach draußen gucken.
Rein, aber ich bin auf deren Homepage und auf jeden Fall ist es das Original Snookers, weil die haben immer noch dieses schlimme Logo mit der roten Kugel und der 8, das auch damals schon eingeblendet wurde. Man müsste mal nachschauen, ob die eine Historie haben, wann sie umgezogen sind, aber das ist das Original Snookers, zumindest die Organisatoren.
Galerie. Ja, das ist, okay. Das ist aber hier, das ist aber, nee, die sind umgezogen. Die sind auf jeden Fall umgezogen, weil das Bild, was man da sieht von diesem Poster-Tuning oder so, das ist in der Nähe von Altendorf. Das ist nicht mehr bei, also das bei so einem Fiat-Händler sieht man da auch. Die sind umgezogen. Das war früher direkt oder fast direkt neben dem Cinemax. Und deshalb lief da auch immer Werbung. Und was wir vorhin vergessen haben zu erwähnen oder noch, wo wir noch nicht zu gekommen sind, man sah Bilder aus dem Snookers und hörte dann so eine Stimme aus dem Off. Die Werbung findet man wahrscheinlich noch bei YouTube, kann man mal suchen. Und dann hört man so eine Stimme aus dem Off, die irgendwie sagt so, an so und so viel Billardtischen kann Pool gespielt werden, an so und so viel Snookertischen können sie sich messen, bla bla bla. Und auf 10 Dartplätzen darf ins Schwarze getroffen werden. Und genau in dem Moment wird ein schwarzer Kellner eingeblendet, der irgendwas serviert und du denkst so, what?
Ja, ich würde sagen, dass der Udo, der das 1993 geschnitten hat, gedacht hat, das wäre ein cooler Meta-Gag. Geht im Jahr 2021 nicht mehr
so gut. Also ich glaube, das war keine Absicht, aber das fand ich schon sehr, sehr hart. Ja,
klassische enge Ton-Bildschere, würde ich mal sagen, aber war ist auch eine dieser Erinnerungen, die man auch so im Schatzkästchen hält. Die Vorwerbung im Cinemax, ihr müsst euch vorstellen, damals, glaube ich, das größte Kino Deutschlands, irgendwann wurde es dann überholt.
Ich glaube immer noch.
Auf jeden Fall sehr groß, eigentlich ein trostloser Hochbau, hab nie verstanden, was oben drin ist, Reini, eigentlich, ne? Also ist das nur Kino oder sind da oben noch Büroräume drüber oder so?
Der linke Teil ist nur Kino, das komplette Ding, und rechts die Türme ist ein Bürogebäude, wo mittlerweile teilweise die Uni Essen, glaube ich, drin sitzt. Also sich
wir müssten eigentlich da mal hingehen, oder? Wir müssten da mal hingehen. Die haben nämlich auch so Gaming-Abende gehabt mittlerweile, also wo man dann zocken konnte irgendwie auf dem großen Bildschirm oder ich weiß gar nicht mehr, wie das war. So Art Netzwerkpartys im Saal. Und da müssten wir mal hingehen und müssten uns mal an diese alten Zeiten erinnern. Ich war da sehr viele Jahre nicht mehr. Ich bin da wirklich oft mit meinem Papa hingefahren, weil das war so neben dem Movie World jetzt oder Movie Park, war es das? Nee, Movie, keine Ahnung. Es gab in Gelsenkirchen ein größeres Kino und in Essen. Und da habe ich so viele Filme gesehen. Ne? Und es ist auch eins derer, die überlebt haben. Das letzte, was ich da gesehen habe, das weiß ich ziemlich genau, war der zweite neue Star Wars Teil, also von den Rey-Teilen jetzt. Zu Weihnachten, an Heiligabend morgens mit meinem Vater und meinem Bruder. Und der war nicht ganz so enttäuschend wie der erste, in dem wir beide besoffen eingepennt sind. Auch eine gute Idee, sich abzuschießen und dann in einen Kinofilm zu gehen.
Super. Das ist genauso gut wie die Idee, in ein Special Herr der Ringe alle drei Filme hintereinander zu gehen. Weil vom letzten kriegst du eh nichts mehr mit.
Warst du mal in der Funfabrik, Reini?
Natürlich war ich in der Funfabrik. Die Funfabrik war unterm Europa-Kino. Wo später so ein schlimmer Tanzladen drin war.
Die gibt es nicht mehr, oder?
Was denn? Das Europakino?
Nee, die Funfabrik.
Oh, das weiß ich nicht. Jetzt wird es für die Zuhörer wahrscheinlich langweilig. Es sei denn, die
ist
kommen
mir
aus
egal. Ich habe da drei Kindergeburtstage gefeiert in der fucking Funfabrik.
Da habe ich das erste Mal
links und rechts so Schlangen reinlegen für die doofen Kinder, die nicht bowlen konnten, sodass die Kugel auf jeden Fall die Pins getroffen hat. Auf jeden Fall.
Die Funfabrik gibt es, glaube ich, auch immer noch. Alter, ist das schlimm.
Reini, wir müssen mal eine Essentour machen, ey. Erst gehen wir schön in die Funfabrik, machen komplett Kindergeburtstag. Wir buchen vorher Kindergeburtstag, völlig egal. Wir sagen einfach, ja, wir sind, mein Freund Reinhard wird 8. Und dann machen wir einen kompletten Kindergeburtstag mit all den unangenehmen Sachen, die es damals gab. Es wird geheult, dann will einer gar nicht bowlen, sondern er möchte gerne an die Spielautomaten rüber. Oh, dann lassen wir uns die ganzen Getränke dahin kommen, die wir damals nicht haben durften. Und danach gehen wir noch ins Snookers und lassen es richtig knallen. Und dann um 23 Uhr Vorstellung ist Cinemax, Reini. Ja.
Das Cinemax ist übrigens wirklich immer noch das größte Kino Deutschlands, also das größte Multiplex-Kino Deutschlands mit 5067 Plätzen in 16 Sälen.
Okay.
Krass,
oder? Ich hätte echt gedacht, dass Berlin oder so das längst überholt hätte.
Nee, das nächste danach ist Nürnberg und München.
Wobei man natürlich sagen muss, dass das ihr auch zu Hause, die ihr könnt, geht wieder ins Kino. Ne? Die Kinos haben so unfassbar gelitten in den letzten anderthalb Jahren und sowieso in den letzten 10 Jahren durch das Aufkommen der Streaming-Anbieter. Und das Kino darf echt nicht sterben. Ne? Das finde ich, ich gucke natürlich auch gerne neue Filme auf meinem 82-Zoll-Fernseher zu Hause. Aber das Kino hat irgendwie einen Platz in meinem Herzen. Und wenn wir das weiter so behandeln, nämlich als so eine ein Artefakt der Vergangenheit, dann wird es uns nicht erhalten bleiben, weil die Kinos sind super teuer zu betreiben Und allein die Gebühren, die die Kinos zahlen müssen oder die Kinobetreiber zahlen müssen, um bestimmte Filme zu zeigen, habe ich ja mal erzählt. Ja, der erste Film, der nicht in allen Kinos lief damals, war Hulk mit Eric Bana. Da war so 2003 oder so von Ang Lee. Ziemlich schreckliche Comicverfilmung. Den wollte ich in meinem Stammkino sehen. Dann lief der da nicht. Und da habe ich den Betreiber gefragt. Und der hat gesagt, die haben die Gebühren dafür hochgesetzt. Wir müssen fast doppelt so viel für diesen Film zahlen wie für die anderen. Und deswegen zeigen wir den nicht. Und das fand ich schon krass damals, ne? Also das ist halt, die Kinos müssen sich ja das Recht kaufen, den Film zeigen zu dürfen.
Ins Kino gehen ist aber, war es damals schon ein bisschen, aber heute noch mehr, je nachdem, wo du ins Kino gehst und was du sehen willst, mit wie vielen Leuten, wirklich Luxus. Also teuer. Kino ist teuer. Ja. Das heißt nicht, dass man nicht ins Kino gehen soll, aber ich kann verstehen, wenn zum Beispiel jemand irgendwie eine Familie mit zwei Kindern oder so sagt, Kino können wir uns nicht leisten. Ich war mittlerweile 2-3 Jahre her, als ich mit meiner Frau ihre Familie besucht habe, waren wir mit ihren Nichten im Kino. Das waren quasi wir zwei Erwachsene, drei Kinder und ich habe dann nun so gesagt, ja komm, ich lade euch ein, stand in der Kinokasse und ohne irgendetwas, ne, ohne Popcorn, ohne irgendwelche Getränke oder sonst was, einfach nur die ganz normalen Karten, so ja, hier, ich bezahle, ja, das macht dann irgendwie 85,90 € oder so. Ich habe da gestanden und dachte mir, wow, krass. Also
dann rechne das mal um, wie viele Monate Netflix das sind, ne? Ja, also mit dem Zugang zu Medien.
Natürlich ist das ein anderes Erlebnis und so, ne? Aber ins Kino gehen ist schon was, was man sich zumindest als Familie irgendwie leisten können muss. Ich erinnere mich auch noch dran, dass wir damals im Cinemax eigentlich fast nie in reguläre Veranstaltungen gegangen sind, sondern immer irgendwie.
Der Kinodienstag.
Genau, der Kinodienstag zum Beispiel, wo als Student natürlich dann irgendwie für einen Fünfer oder so dir einen Film angucken konntest.
Warst du in der Sneak, Reini? Natürlich warst du in der Sneak, oder?
Im Cinemax tatsächlich nie. Ich war das erste Mal mit meiner Frau in der Sneak in Neustadt und das war eine so unglaubliche Enttäuchung. Also es ist auch noch gar nicht so lange her.
Ach so, her. Stimmt, mit dem Rüttelsitz, wo dann so eine französische Beziehungskomödie lief oder
genau,
so Scheiße, ne?
Genau.
Ich weiß auch, dass ich in Sneaks war und man dachte immer so, ey geil, auf jeden Fall läuft jetzt Batman Begins, auf jeden Fall der erste Batman, ey, den will ich unbedingt sehen. So. Und dann so, nun eine französische Familienkomödie von François Ozon mit Untertiteln. Du sitzt da und denkst so, wollt ihr mich eigentlich verarschen, verdammt nochmal? Als wenn irgendjemand dafür hier wäre, ihr Wichser. Aber das Geile war, du konntest wirklich in dem Moment, wo gezeigt wurde, was für ein Film jetzt kommt, so ein Aufatmen oder so ein oh. Im Ganzen hier aber so, Und dann standen wirklich manche schon nach 3 Minuten auf. Die haben dem Film noch nicht mal annähernd Chance gegeben. Und das kann ich, also Sneak war aber geil, weil es hatte so eine, wie soll man sagen, hatte ja einen Überraschungseffekt. Du wusstest ja wirklich nicht, was läuft.
Ja. Ist auch ganz geil, um mal Filme zu sehen, die man sonst nie gesehen hätte. Ne? Also da können gute Sachen bei sein. Also auch wenn es jetzt nicht, wenn man irgendwie Batman Begins erwartet und da kommt halt irgendwas anderes, kann dieses irgendwas anderes trotzdem ein unglaublich guter Film sein. Ich wollte ja noch fragen, wie stehst du zu Programmkino?
Wollte ich gerade anführen, ich stehe sehr gut zum Programmkino. Ich wohne in Köln in der Nähe des Odeon-Kinos, wo ich auch allen empfehlen möchte, geht dahin. Ist ein wunderschönes, altes 60er-Jahre-Kino. 2 toll neu gemachte Kinosäle. Die kämpfen, glaube ich, auch seit Jahren ums Überleben, weil die wirklich gar nichts aus dem Mainstream zeigen, sondern die zeigen dann wirklich so Haruki Murakami mit seinem neuen Blablabla. Okay, das ist jetzt ein Autor, glaube ich, aber ist auch egal. Also da kommen dann wirklich so japanische Beziehungsdramen oder so und trotzdem habe ich da schon total oft gesessen, zum Beispiel mal in einem 3,5-stündigen brasilianischen Film über eine Familie, so ein bisschen so City of God mäßig, aber deutlich langsamer und ohne Waffen und dann denkst du so, ey, den Film hätte ich niemals geguckt, niemals, auf keinen Fall. Es geht um eine Schwester, die lesbisch wird und in den 50ern, die andere Schwester brennt mit einem Seemann durch und beide werden separat schwanger und ich glaube, es war sogar auf Spanisch mit Untertiteln und trotzdem hat der Film mich komplett erreicht und total berührt.
Ja, ich habe im Programmkino mal Hör gesehen. Den hätte ich sonst wahrscheinlich auch nie im Leben geguckt.
Ja, wohl Hör ja schon. Also mit Joaquin Phoenix ja, schon, und der aber, Stimme von Scarlett Johansson schon im weitesten Sinne Mainstream ist.
Ja, im weitesten Sinne, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob der im Cinemax lief, bin ich mir ehrlich gesagt nicht mal sicher.
Als er ein Erfolg wurde, dann schon, aber davor nicht, das stimmt, ja, klar.
Das,
aber natürlich leiden die Kinos, das muss man natürlich auch sagen. Du kannst, wenn du den Raum und den Platz hast, zu Hause für 5.000 bis 10.000 Euro dir fast ein vollwertiges Kino, natürlich nicht der Größe der Kinoleinwand. Aber du kannst dir ein Kino bauen mit einer Qualität und einem Sound mittlerweile, der beeindruckend ist. Plus, dass du viele Vorteile hast, die du normal im Kino nicht hast. Du hast keine Kosten für den Eintritt. Du hast keine Spackos, die reinlabern oder irgendwie laut Chips fressen oder telefonieren oder irgend so eine Scheiße. Du musst nicht hin, du musst nicht zurück. Du gehst einfach in dein Wohnzimmer und guckst dir an. Aber es ist halt am Ende der Tod der Kinoindustrie. Und der große Erfolg des Kinos ging natürlich am Anfang darauf zurück, dass man dort was gesehen hat, was man unmöglich reproduzieren konnte. Also ich meine, das Kino war ja in den 20er Jahren und so war es ja ein absoluter Straßenfeger. Da ist der Durchschnittsamerikaner, glaube ich, zweimal in der Woche ins Kino gegangen.
Ja, da liefen, man muss sich das mal überlegen, es liefen Nachrichten im Kino, ne? Also die Wochenschau.
Also genau,
die Wochenschau.
Ja, der neueste Bericht von der Front. Ja. Aber es war, also dieser Wert des Kinos als Medium, der ist halt in den letzten 20 Jahren geschrumpft, weil die Heimkinotechnik ja so groß wurde.
Ja, aber da, also 5.000 bis 10.000 Euro muss man für sowas ja auch erstmal in die Hand nehmen wollen oder können. Ne? Also das ist ja immer noch eine Menge Geld. Aber ich weiß, was du meinst, wenn ich zu Hause irgendwie meinen, ich weiß nicht wie viel Zoll, 80 Zoll Fernseher mir irgendwo hinhänge und dazu ein halbwegs ordentliches Boxenset oder so, dann kann ich zu Hause schon sehr nah an so ein Kinoerlebnis rankommen. Oder ich brauche einfach nicht dieses Kinoerlebnis, sondern ich gucke einfach den Film und es ist gut, wie es ist. Heutzutage ja auch so, dass die Sachen relativ schnell über Streaming und Ähnliches verfügbar sind oder auf Blu-ray oder so. Also in unserer Jugend war das ja so, dass Filme im Kino liefen, irgendwie 3 Monate oder so, dann in die Videotheken kamen für ein paar Monate und ein Jahr später oder so hast du die dann auf DVD oder Videokassette oder sonst was bekommen. Also,
also 3 Jahre war der Abstand zum Fernsehen immer, das war der Klassiker, 3 Jahre dauerte es, bis ein Kinofilm im Fernsehen lief. Weiß ich noch, dass ich bei vielen Sachen als Terminator 2, den durfte ich natürlich als 10-Jähriger nicht im Kino sehen, ne? Oder als 8-Jähriger, und dann habe ich gewartet, bis der endlich in der Erstausstrahlung bei RTL und so, und natürlich lief der dann auch und dann war es 10 Uhr und dann muss ich diskutieren, dass ich ihn gucken darf und
das
so.
Das ist auch was, was es heute gar nicht mehr gibt, die Fernsehpremiere. Erinnerst du dich noch, wie das groß angekündigt wurde auf RTL und so, wo ja, schon klar. Wochen vorher irgendwie Trailer liefen, die Fernsehpremiere von was weiß ich nicht was, ne, von irgendeinem Film Matrix oder so, die Fernsehpremiere, ja. Die Deutschland-Fernsehpremiere, die internationale Fernsehpremiere, das ist heute, also heute ist das totaler Quatsch.
Heute schaust du so, oh, okay, ja, Transformers, Revenge of the Fallen, oh, okay, Jurassic World, na, vielleicht, erste Ausstrahlung, König der Löwen, langweilig, ach komm, dann gucke ich lieber einen TED-Talk.
Ja.
Ja, es ist wirklich, nein, aber das können sich viele nicht vorstellen, dass das ein Event war, der Eventabend. Es gab ja auch deutsche Fernsehfilme, die ein Eventabend waren. Ja. Also wo du dann über 2 Tage verteilt irgendwie Hannes Jenicke dabei zugeschaut hast, wie eine Tsunamiwelle bekämpft oder so. Das habe ich jetzt nie so häufig geguckt, aber diese klassische, der deutsche Fernsehfilm, die deutsche Fernsehpremiere, das war wirklich was Großes dann. Und das hatte auch eine Bedeutungsschwere und dann hat man sich darauf gefreut und so. Und das ist echt verloren gegangen. Ähnlich wie natürlich auch das Freuen auf Fernsehsendungen. Ich habe mich auch auf Wetten, dass gefreut. Ich wusste einfach, Samstagabend läuft Wetten, dass. Dann machen wir schon 5 Minuten vorher TV Total. Genau einmal in der Woche, am Montag kam TV Total. Und am Ende ist es ja, wie alles andere im Leben auch, der Überfluss macht es uninteressant. Als TV Total dann täglich lief, war die Show immer noch okay und gut. Aber als sie wöchentlich lief, war natürlich der Production Value höher. Also sie haben einfach mehr Arbeit reinstecken können in die einzelne Folge. Und es war dann auch besser. Und das gleiche gilt auch bei Wetten, dass und so. Das waren ja dann Events, weil es lief nur alle 1,5 Monate oder so und da hat man sich wirklich drauf gefreut.
Ja, die Knappheit hat das zu was Besonderem gemacht. Ne? Das ist ähnlich wie gute Serien oder gute Computerspiele. Mir geht es heute teilweise so, dass es einfach zu viel gibt und ich gar nicht die Zeit habe oder auch die das Interesse, die Energie, so viel zum Beispiel zu zocken. Ich habe immer noch, haben wir schon häufiger darüber geredet, einen riesigen Haufen Spiele rumliegen. Ich habe letztens mal GTA 5 angefangen, weil ich das nie gespielt habe. Und es sind eine Menge gute Spiele, aber irgendwie ist das so alles so, da gibt es ja noch so viel anderes.
Ich habe 1800 Steam-Titel, habe ich gestern noch gesehen als so ein Vorwurf in meiner GOG-Bibliothek, also Good Old Games, werden mir die einzelnen Bibliotheken meiner Spiele aufgeführt. Und allein bei Steam steht halt 1870 und dann denkst du so, fuck ey, davon habe ich vielleicht 10% durchgespielt und 30% angespielt. Und genau diesen Effekt hatte ich. Ich saß da irgendwie nachts und habe mit meinem Kumpel Chris und Peter und so Hand gespielt und habe dann gedacht, Keine Ahnung, ich würde jetzt gerne Singleplayer spielen, aber was spiele ich denn jetzt? Ah, hier habe ich das und das und das. Und dann merkst du halt, dass ganz viele Sachen einfach auch so ein Investment verlangen. Ne?
Ja, also, richtig, genau.
Du kannst halt, ich habe zum Beispiel jetzt hier die Jungs von Stay Forever, höre ich ja rückwärts. Also ich höre die Folgen, die neuen Folgen und höre dann rückwärts mich durch deren Bibliothek.
Ja.
Und habe gestern die Folge von Planescape Torment gehört, die 9 Jahre alt ist, also schon deren Folge davon. Und Planescape Torment ist so ein Spiel, was damals erstaunlicherweise doch gar nicht so ein Flop war, im Zuge von Baldur's Gate kam und ein unfassbar sperriges Spiel ist, weil es halt eigentlich nichts über Animationen erzählt, sondern alles über Story. Und also über Textfelder, und zwar tausende von Textfeldern. Und das habe ich auf dem iPad jetzt nochmal angefangen. Ich habe natürlich auch die Originalversion da. Und du merkst einfach, ich habe das super gerne dann auch nochmal gespielt, habe dann aber ein paar Wochen aufgehört und wollte das jetzt an der Ostsee mal wieder anschmeißen. Ich wusste komplett nicht mehr, wo ich bin. Und ja, ich wusste auch komplett nicht mehr, worum es geht. Und diese ganzen Komfortfunktionen, die heute Spiele haben, wo dir dann im Loading-Screen nochmal die Story zusammengefasst wird, das gibt's genau. Halt einfach nicht. Ja. Weil die Story von Planescape Torment könnte man auch nicht in einem Loading-Screen zusammenfassen.
Ja, was ist
denn? Und dann sitzt du da und denkst so, okay, was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung mehr.
Aber dieses Investment, das man in Spiele reinstecken muss, ne, das ist das, was mich auch daran hindert, viele Titel zu spielen. Also eigentlich Sachen, die ich super gerne gespielt habe. Ich habe das Remake von Final Fantasy VII immer noch nicht gespielt. Also mal so eine Stunde oder so, ne? Aber nicht so richtig, weil ich denke so, boah, wenn ich das anfange, da muss ich eine Menge Zeit reinstecken. Ich habe Last of Us 2 immer noch nicht durchgespielt. Ich habe, wie gesagt, jetzt.
Das ist Sünde.
Ja, ich weiß. Ich habe jetzt letztens mal ein, zwei Stündchen GTA 5 gespielt, weil ich dachte, boah, das musst du eigentlich mal spielen, du hast die anderen Teile ja auch gerne gespielt und denk mir auch so, also guck dann mal in so eine Musterlösung, ne, auf eine Seite guckt man nach einer Komplettlösung und sehe so, ah, ich habe nicht mal den Prolog durch. Also,
ja.
Das ist so,
so naja, aber dass GTA ein langes Spiel ist, hast du ja wohl schon erwartet.
Ja, natürlich, ne? Habe ich das vorher gewusst, aber
das Schlimmste ist beim Witcher, da bin ich ja bis heute nicht durch, weil es einfach so unendlich ist, dass du immer denkst,
ich bin damit
nicht
warm geworden. Das ist.
Boah, ist ein tolles Spiel. Aber Spiele verlangen dir heute auch nicht mehr das ab, was sie früher taten. Ich weiß noch, wie ich hatte einen Dreamcast und wie ich mich auf Shenmue gefreut habe. Das war damals Shenmue, weißt du, das war so das mythische Spiel. Das Spiel, das 200 Millionen Dollar kostet, obwohl keiner wusste, wie viel 200 Millionen Dollar sind. Ich weiß ja nicht mal, was 1 Million ist. Ne? Und dann so, der Production Value, unfassbar, Shenmue. Und ihr müsst euch vorstellen, das war das Jahr, ich weiß nicht mehr, 2000, 2001 99. In die Richtung. 99, kam okay.
Das
und Shenmue war für die damalige Zeit ein unfassbar ambitioniertes Spiel. Aus der heutigen Zeit ist jedes Handyspiel dem am Ende überlegen, weil es sollte ein Tagesablauf aller Bewohner dieses Ortes animiert werden. Das heißt, der Händler war morgens halt in seinem Laden und abends schlief er in seinem Haus und du konntest dann in die Spielhalle gehen und konntest dort Spiele spielen und du konntest Auto fahren und du konntest angeblich eine Real-Life-Simulation. Ne? Das war damals das, was man wollte. Man wollte die Realität nachbilden. Und dann merktest du einfach, während du Shenmue spielst, wie fucking langweilig die scheiß Realität ist, weil es gab einfach solche absurden Dinge da drin, die sie eingebaut haben, weil es realistisch war. Du brauchtest für deinen Story-Progress zum Beispiel dann halt ein Item von einem Händler, der war aber pennen. Und es gab keine Möglichkeit vorzuspulen. Das heißt, du musstest einfach 6 Stunden banale Scheiße machen, also irgendwie Billard spielen oder in der Spielhalle rumhängen, bis dieser Händler wieder wach war, damit du das Item bekamst, um weiterzukommen. Und der Höhepunkt, den sie dir, ich glaube, er ist Ken Hayabusa oder sowas, den Höhepunkt, den sie dir zugemutet haben, das ist kein Witz, war, dass du arbeiten musstest im Hafen als Gabelstaplerfahrer.
Und ich meine, ja, ich stimmt, man musste da so eine Prüfung machen oder so,
ja.
Ne?
Das und du sitzt da so und du bist 14 und du, den Großteil des Tages wickst du oder gehst in die Schule und den Rest deiner Zeit verbringst du einfach mal straight damit, Gabelstapler zu fahren.
Hat
und ich spreche jetzt
Bewertung.
Für die, die uns zuhören. Ja, es war damals, natürlich war es technisch ein Meisterwerk. Aus heutiger Sicht sieht es absolut Rotze aus, weil früher 3D-Titel total schlecht gealtert. Aber es war für die damalige Zeit halt super crisp. Es war die Weitsicht etc., die Bewegung, es war alles Motion Capture. Rapture 1999 noch total ungewöhnlich. Die Story war dann so fernöstlich, man konnte mit eigentlich nichts verstehen. Es ging immer darum, irgendwen zu rächen und der muss gerecht werden und hier wird gerecht und tralala, alle rächen sich gegenseitig. Und diese das werde ich halt nie vergessen, wie ich einfach einen Nachmittag lang Gabelstapler gefahren bin. So. Und ich meine in Realgeschwindigkeit, du konntest nicht vorspulen. Und es war auch nicht geil, okay, ich fahre jetzt die Kiste nach da und dann bricht da ein Kampf aus und das Warenhaus brennt und dann muss ich eine Frau aus dem Warenhaus retten, sondern nein, es war, ich fahre einen Gabelstapler und zwar für straight 5 Stunden und am Ende muss ich noch eine Prüfung da drin machen.
Genau, so, ne, ich mein Abi nicht geschafft, aber den Gabelstapler-Führerschein.
Das nie vergessen, wie ich das gemacht habe. Und wenn dir das heute ein Spiel, wenn ich mir nur vorstelle, ich feuer Steam an, mach ein Spiel an und dann ist die erste Prüfung so, ja, jetzt kommt es 5 Stunden lang, musst du erstmal einen Gabelstapler fahren und denkst so, nach 20 Minuten wäre ich einfach, fick dich doch, Spiel. Verstehst du, ich habe Doom Eternal auf der Festplatte, ich kann hier Zombies den Kopf absägen, ich werde auf gar keinen Fall jetzt 5 Stunden Gabelstapler fahren.
Ja, verstehe ich.
Aber es war eine andere Anspruchshaltung halt.
Ja, das war damals auch, ich glaube, das war gar nicht so weit verbreitet in der Spiele Kultur, sage ich mal, weil das ja für Dreamcast erschien. Ne? Und die Dreamcast war ihrer Zeit damals lange voraus, aber eine Konsole, die sich in Summe sehr schlecht verkauft hat, ne?
Also sagen wir mal so, ich habe das mal, das waren auch die Stellvorjungs, ich kannte die Info aber schon. Also Shenmue, um seine Produktionskosten wieder einspielen müssen, zu müssen, hätte jeder Eigentümer einer Dreamcast 3 Kopien kaufen müssen.
Ja. Also, war klingt einfach, nach verkalkuliert.
Also die konnten halt nicht wissen, dass das Ding so absäuft. Die sind halt sehr unglücklich gestartet. Die Dreamcast musste, ich weiß gar nicht mehr genau, was die Story war. Ich kriege das nicht mehr zusammen, ob das der Saturn oder die Dreamcast war. Ich glaube, der Saturn ist gestartet vor der PS1 und hatte aber keine Games. Und dann hat Sega sich komplett gefickt, weil der Saturn war raus und es gab keine Spiele und dann kam die PS1 7 Monate später, hatte aber 10 Megaspiele am Start und dann hat die sich halt wie blöd verkauft. Und beim Dreamcast weiß ich nicht mehr genau aus dem Kopf, was der große Kardinalsfehler war. Ich glaube, es gab keinen System-Seller. Es gab zum Start des Spiels kein Mario und das war halt auch einer der Tote.
Der große Fehler war, dass sich Sega quasi selbst hingerichtet hat, dadurch, dass zwischen dem Saturn und dem Dreamcast fast kein Abstand war. Ne? Also
stimmt.
Die haben den Saturn auf den Markt geschmissen, wo man quasi schon wusste, so okay, da kommt in 2 Jahren oder so halt die nächste Konsole raus und damit hat sich der ganze Konzern kaputt gemacht. Und dann gab es auch noch irgendwie, ich glaube auch noch Kommunikationsschwierigkeiten im amerikanischen, also im englischsprachigen Markt und im japanischen Markt. War auf jeden Fall ein Riesendesaster. Also der Dreamcast war ja auch die letzte Konsole.
Die Sega am Ende fast hingerichtet hat, ne?
Ja, also die letzte Hardware, die Sega gebaut hat, ne? Danach war Ende. Danach haben die nur noch Automaten gebaut.
Ist bis heute eine Schande, weil ich hatte mit der Dreamcast so viel Spaß. Da gab es Crazy Taxi drauf, da gab es Nights drauf, da gab es Kampfspiele drauf, die es in der Qualität auf der PlayStation nicht gab. Das war eine richtig gute Konsole. Natürlich mit so spleenigem Japano-Schnitt dabei. Also zum Beispiel war die Memory Card gleichzeitig ein Tamagotchi, wo du dann auch so denkst so, what? Warum? Also du schobst die Memory Card halt oben in den Controller rein und dann war das halt gleichzeitig da so eine Art Visual Memory Card, halt totaler Scheiß, also brauchst du halt einfach nicht, aber natürlich fancy für die damalige Zeit. Und eins meiner, glaube ich, am meisten gespielten Spiele war House of the Dead 2, so ein Lightgun-Shooter, den ich geliebt habe und bei meinem Kumpel Schappi wie ein Blöder durchgezockt habe, immer und immer wieder, der war irgendwie 30 Minuten lang, aber für die damalige Zeit halt mega beeindruckend und dann ist diese Konsole so sang- und klanglos abgeschissen und einer der Gründe war einfach, weil die fetten Titel wie Shenmue, das hat sich dann auch einfach nicht gelohnt. Das ist ja dann vor ein paar Jahren haben sie, glaube ich, über Kickstarter, ich glaube es gab doch, der zweite Teil ist sogar noch erschienen irgendwann und dann gab es vor ein paar Jahren ein Kickstarter-Projekt, das sich, glaube ich, durchfinanziert hat. Der dritte Teil ist dann als PC-Version erschienen, aber das war dann halt auch schon nur noch Nische, weil ich hätte auch mich nie wieder an Shenmue gefragt, weil das wäre einfach, das Spiel war Arbeit und da habe ich keinen Bock drauf. Ich meine, das ist ja einer der Gründe.
2018 kam Shenmue nochmal als Remake, ne?
Ja.
Oder
ja,
als,
nee, nicht Remake, als dritter Teil.
Stimmt. Nicht als Remake.
Du könntest, glaub mir, den ersten Teil könntest du echt keinem Toten mehr anvertrauen. Das ist einfach so, hier und nun kommt die Gabelstaplerfahrerei und du denkst so, fuck mein Leben,
wenn du eine Dreamcast haben möchtest, ich habe noch eine hier, frisch fertig.
Boah, Reini, ey, das wäre ja schon ganz geil, aber wo kriege ich die Titel dafür überhaupt her, weißt du?
Da ist
ich habe die PS1, die du mir geschenkt hast, immer noch nicht aufgebaut.
Da ist ein Mod-Chip drin. Du kannst die Spiele, also du kannst eine SD-Karte reinstecken und die Spiele von der SD-Karte, die du als Original natürlich vorher...
natürlich habe ich das, die als Original.
Das, die Frage hat uns jemand übrigens per Mail geschickt, das ist vielleicht die letzte für heute, bevor du gleich gehen musst, weil wir durch deine Scheißpause zu viel Zeit verloren haben. deine Einstellung zu Raubkopien. Also erstmal möchte ich sagen, der richtige Terminus für Raubkopien ist natürlich, wenn man das schon so dramatisieren möchte, Raubmordkopien, bitte.
Raubmordkopien.
Raubmordkopien, ja.
Also, ja, wer dann, Reini, also...
Allein der Begriff Raubkopie, ne?
Nein, also, ja, aber da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Achso, wusstest du, dass es gab doch vor DVDs früher immer diesen Trailer, diesen deutschen Trailer, dass man nicht raubkopieren darf. Ja. Kennst du die Story dahinter, die allerbeste überhaupt ist?
Nee. Das
also, es lief immer ein Trailer, bla bla, sie dürfen das hier nicht vervielfältigen, dann lief so eine Musik im Hintergrund. Und diese Musik, dieser Trailer musste irgendwann abgeschafft werden, weil sie diese Musik nicht lizenziert hat, die Musik war geklaut.
Oh Gott.
Ja, gut. Aber egal. Raubkopien erschlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich weiß halt, was das in der Spieleindustrie vernichtet hat. Also der Amiga, ich glaube, ich habe zwei Amiga-Spiele besessen als Kind. Und der Rest war halt einfach die Diskettenbox, die jeder hatte.
Ja,
so.
Natürlich.
Weil Amiga, ja, aber du musst mal halt drüber nachdenken. Es waren ja einfach Entwickler, die Geld verdienen wollten.
Ja,
das war
klar.
Auch zu Recht so. Und aber keine Sau hat sich Amiga-Spiele gekauft. Und das hat am Ende diesen Computer zerstört. Das Gleiche war, also das ist einer der Gründe, warum es Nintendo noch gibt, weil die halt clever waren. Weil die es ja bis heute durchgezogen haben.
Ja, aber da haben sie zum Beispiel damals das war einer der Gründe, warum die gegen die PS1 so abgelost haben. Weil die PS1 die erste Konsole war, die man relativ leicht modden konnte, um halt Kopien von Spielen damit zu spielen. Das war einer der...
hallo, was heißt denn abgelost? Also N64 war ein Riesenerfolg.
Ja, nein, aber im Vergleich zur PS1 hat es gelost.
Weiß ich gar nicht. Ja, vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass sie mehr als ein Drittel weniger verkauft haben. Also ich glaube schon, dass es trotzdem noch ein großer Erfolg war. Der einzige richtige Flop, den Nintendo hingelegt hat, war die Wii U und im weitesten Sinne ein bisschen der GameCube. Aber grundsätzlich ist natürlich eine Konsole, die du mit Cartridges betreibst, die du nicht mal eben kopieren kannst. Bei der PS1, alle hatten den Mod-Chip. Alle.
Ja,
natürlich bist du zu so einem schrägen Typen gegangen, der hat dann da in so einen Chip drauf gelötet und dann hattest du anstatt 10 Spiele auf einmal 500. So, das war halt mega, ne?
PlayStation aber wurde doppelt sind einfach so viel verkauft.
Oh wow, okay. Ja. Also natürlich schlagen da schon zwei Herzen in meiner Brust, weil heute jetzt als Basti mit Einkommen bin ich schon ein großer Freund davon, auch Spiele zu erwerben. Ich kaufe auch Sachen. The Last of Us 2 zum Beispiel habe ich einfach am ersten Tag gekauft, auch für 75 Euro, weil es mir scheißegal war, weil ich einfach wusste, Naughty Dog liefert sowieso ab, das Spiel ist ein Meisterwerk und da ist so viel Arbeit reingeflossen, die können gerne mein Geld haben. Hier nimmt mein Geld.
Ich habe aber das Gefühl, da haben sich auch, also die Zeit hat sich ein bisschen geändert. Du hast ja heute, was auch ein zweischneidiges Schwert ist, gerade für die Spieleentwickler, die Möglichkeit, relativ günstig eine Menge Spiele zu spielen. Also Stichwort Game Pass oder ähnliches, ne? Oder irgendwelche Summer Sales bei Games Planet zum Beispiel oder was auch immer. Ne? Du hast die Möglichkeit, relativ zügig, nachdem, selbst wenn die Spiele relativ neu sind, so nach einem halben Jahr oder so, die relativ günstig zu erwerben, auf legalem Wege und die zu spielen. Das gab es früher nicht. So.
Nee, das gab's nicht. Nee, das gab's nicht. Das also gab's so Sales gibt es ja erst, seit es digital gibt. Es gab Gebrauchtspiele-Läden, klar.
Ja.
Aber selbst das war...
Oder Demos, ne, gab es ja auch nicht. Oder wenig nur, sehr, sehr wenig, dass du so ein Spiel mal ausprobieren konntest. Du konntest dir die Hülle nehmen und hinten dir die lustigen, bunten Bilder angucken. Ne? Das war es halt so. Ich bin bei Raubkopien auch zwiegespalten. Ich finde das Wort, das Wording, das da eine Industrie geprägt hat, finde ich schon ein bisschen hart, weil ne, Raub bedeutet eigentlich eine Straftat mit Gewalt. Also das ist schon sehr, also mit Gewaltanwendung und also eine Raubkopie ist alles andere als Gewaltanwendung. Natürlich ist das ein Diebstahl in Anführungszeichen, aber kein Raub. Ne? Ich bin da, wie gesagt, auch ein bisschen zwiegespalten als Kind, das damals gar nicht die Möglichkeit hatte, hat natürlich auch, also ich hatte Games Copy World lag in meinen Favoriten. Ne, kennst du das
bei
noch?
Bei mir auch. Ja, ja, das
bei jedem. Ich glaube aber, dass das heutzutage kaum nötig ist, weil es halt günstiger geht und auch man die Möglichkeit hat, halt solche Sachen.
Es gibt halt jetzt auch eine Indie-Szene. Ne?
Ja, also
du kannst ja auch mit sehr wenig Geld sehr geile Spiele spielen.
Ja, so. Richtig. Aber insgesamt, ja, ist das halt ein Problem, auch immer noch für die Spieleindustrie, ein schwerwiegendes Problem, aber eins, das man, glaube ich, mit einem anderen Angebot in den Griff bekommen hat. Ne? Also nicht, man bekommt sowas nicht in den Griff mit immer neuen Kopierschützen, die immer besser werden, weil das ist eine Challenge. Ne?
Das ist einfach nur eine Challenge.
Okay. Ne? Da ist die Frage, wer ist schneller? Wenn man das Angebot, das Spiel anders macht, dass man da, sagen wir mal, wie zum Beispiel bei, also das erste Spiel, wo ich so wirklich mitbekommen habe, okay, da gibt es quasi oder natürlich so gut wie keine Raubkopien, war WoW. Natürlich gab es da auch Private-Server und so weiter, ne? Aber das war ein riesiger Unterschied im Gegensatz zu den offiziellen.
Jetzt bewirbst du ja Always-On-Lösungen, die halt auch eher bei MMO-RPGs gehen.
Sowas, ja, das ist aber was anderes. Da ist die Spielewelt halt woanders, wo du für diesen Service quasi zahlst. Always-On-Lösungen sind ja so bescheuerte Sachen wie, du musst online sein, damit dein Spiel, was auf deinem Rechner komplett ist, ne? Und nur auf deinem Rechner läuft.
Quatsch. Gut, aber Reini, das ist ja für den Arsch. Aber World of Warcraft würde halt nicht funktionieren anders, also muss ja, also ist ja klar, dass
das
die
Spiel
das so machen, dass
halt
du eine,
woanders.
Genau, es läuft im weitesten Sinne woanders, wobei die Spieldateien ja schon auf deinem Rechner sind, aber das möchte ich ja nicht für jedes meiner Spiele
haben. Nein, das möchte ich auch nicht, aber es gibt ja auch eine Menge Spiele, die sich anders finanzieren, ne? Die irgendwie entweder, weiß ich nicht, ein vernünftiges Free-to-Play, wo man halt mit Geld jetzt nicht sich, also kein Pay-to-Win, oder Sachen, die halt sich dadurch verkaufen, dass sie halt gut sind, wie zum Beispiel Last of Us 2. Es ist da immer eine Schwierigkeit, ne, da irgendwie die Waage zu finden. Die Frage ist, mit wie viel Härte man gegen sowas vorgeht, ne, und ob das, ich weiß nicht, ob Raubkopien heute immer noch so ein Problem sind, wie sie es in den 90ern waren.
Ich glaube nicht. Also natürlich gibt es noch viele, aber mittlerweile ist, glaube ich, echt dadurch, dass du über Steams Keyseller etc. relativ preiswert an Spiele kommst, die meisten kaufen die Sachen dann schon.
Ja, wobei so
Keyseller natürlich auch schwierig sind. Ja,
ich wollte gerade sagen, das auch wieder, ne, auch wieder, also das ist nicht viel besser als die Raubkopie.
Reini, ich muss leider los, wegen der Kackpause hat sich der Tag heute verschoben.
Ja, ich weiß.
Aber es war die schönste halbe Stunde meines Tages.
Ja.
Aber eine Sache müssen wir noch machen, bevor wir uns verabschieden von euch Süßen. Wenn du die Snookers-Werbung findest, Reini, ne, noch bei YouTube, kannst du ja gleich mal gucken. Kannst du die hinten, die Audiospur bitte
anschneiden? Ja, ich schau mal, dass ich die hinten dran bastel, wenn ich die
das finde. Das wäre so geil. Oh, und richtig ins Schwarze treffen. Und zweitens, Reini, übermorgen sehen wir uns. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich habe mich schon untenrum rasiert, habe mir ein Herzchen in die Schamhaare gesägt, weil wir beide
so
gehen auf Tour. Papa und Mama gehen auf Tour. Das wird richtig schön werden, Reini. Düsseldorf, übermorgen, 17.8. Über 500 Leute kommen da. Leck mich am Arsch, Remfort. Wie geil ist das?
Ein Open Air.
Ein Open Air mit 500 irgendwas Personen, dann Oelde auch knapp an der 500 dran, einen Tag später, am 18. am Mittwoch und Essen am Samstag, dem 21., wo viele Leute geschrieben haben, ja, wie kriegt man denn die Karten? Ja, uns kotzt das auch an, dass der Kartenverkauf dann nicht über Eventim läuft und nicht über, sagen wir mal, eine gute,
oder
nicht
Reservix gute Seite, oder
das,
sonst was.
Oder Reservix, also nicht über eine Seite, die ihr kennt und wo ihr irgendwie verlässlich drauf geht und so. Ich möchte jetzt Eventim auch nicht über einen grünen Klee loben, aber es ist einfach eine ungewöhnliche, es gibt so eine Guest-Tool-Lösung, heißt das in dem Fall. Wir posten das nochmal zur neuen Folge und wenn ihr kommen wollt, in Essen haben wir nämlich echt nochmal 200 Karten draufgelegt, weil die Regelungen lockerer geworden sind. Und wenn ihr kommen wollen würdet, wir feuern da richtig ab. Das wird sehr geil werden. Wir haben in Oelde und in Essen auch Gäste dabei vor der Show, aber wir verraten noch nicht, wer kommt. Oder hast du wahrscheinlich schon verraten, dumm wie du bist, oder?
Nee, ich habe nichts gesagt.
Also, cool. Dann, das wird sehr schön werden und ich freue mich einfach.
Es ist nicht Oli P. So.
Es ist nicht Oli P. Warum eigentlich nicht?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht.
Sind wir doof? Warum haben wir nicht Oli P. gefragt? Wir hätten gemeinsam Krakauer im Bauch singen können. Verdammte Scheiße, Reimford. Was ist los mit dir?
Jetzt ist zu spät.
Nein, wir haben Wir haben uns eine Kleinigkeit überlegt, dass ihr am Anfang schon gut in Stimmung kommt. Ne? Da haben wir einfach Freunde gefragt, das wird nett werden. Und wir werden natürlich auch alles abfeuern. Das heißt 17.8. Düsseldorf, 18.8. Oelde, 21.8. Essen. Die einzigen drei Alliterationen am Arsch-Shows dieses Jahres. Es lohnt sich, wir werden alles geben. Und jetzt verabschieden wir euch mit einem Kuss und einem Gruß in diese kalte Nacht.
Es ist scheiße warm draußen aktuell, aber egal.
Ach, fick dich, Remford, jetzt laber mich nicht immer rein, wenn ich mich verabschiede in diesen warmen Sommertag. Holt euch einen runter, ist mir auch egal. Küsschen. Tschüss. Und geht ins Snookers und trefft dort ins Schwarze.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.